Wir wollen heute Abend fortfahren in der Predigtreihe der Evangeliumsharmonie. Und heute steht Johannes 1, 19 bis 28 auf dem Plan. Und das möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm: Was bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sagte: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Mach den Weg für den Herrn bereit, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und die gesandt worden waren, gehörten zu den Pharisäern. Sie befragten ihn: Warum taufst du denn, wenn du weder der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen: Ich taufe in Wasser, aber er steht mitten unter euch, den ihr nicht kennt. Der ist es, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht wert, seine Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bethabara, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Soweit mal der Bibelabschnitt. Und in diesem Abschnitt finden wir einige Persönlichkeiten, die uns vorgestellt werden, dessen Identitäten im Moment noch nicht ganz klar zu sein scheinen. Denn mehrmals wird hier gefragt: Wer bist du? Und das soll auch die Überschrift für heute Abend sein: Wer bist du? Einmal fand ich mich in einer sehr unangenehmen Situation auf der Arbeit wieder. Und zwar war da ein Patient. Und eine Frau war zu Besuch und saß neben dem Bett. Und ich ging davon aus, dass es die Mutter dieses Mannes ist und brachte das auch so zum Ausdruck. Aber der Mann schaute mich nur an und sagte: Das ist nicht meine Mutter, das ist meine Frau. Und das war mir so unangenehm gewesen. Und ich entschuldigte mich höflich und versuchte, so professionell weiterzumachen, wie es die Situation erlaubte. Wer ist wer? Manchmal ist diese Frage nicht ganz so leicht zu klären. Manchmal nehmen wir an, wir wüssten, wen wir da vor uns haben, aber manchmal überleben wir eben auch Überraschungen. Wer ist wer? Darum geht es heute Abend in diesem Bibelabschnitt, und wir wollen uns versuchen, gemeinsam einen Überblick zu verschaffen. Und ich habe das folgendermaßen aufgeteilt: Erstens, wer ist Johannes? Zweitens, wer ist Jesus? Drittens, wer sind die Pharisäer? Die streifen wir nur ganz kurz. Und viertens, wer bin ich? Denn wir wollen diesen Bibeltext ja nicht nur einfach bearbeiten, sondern wir wollen ihn ja zu uns persönlich sprechen lassen. Wer bin ich? Unser letzter Punkt. Wer ist Johannes? Und wir möchten mal zunächst mal so einen kleinen Steckbrief von Johannes anlegen und sehen, was wir aus den ganzen anderen Evangelien zusammentragen. Was für Informationen gibt die Bibel her über Johannes? Zunächst einmal wissen wir, dass er auffiel durch seine Ernährung und seine Kleidung. Ja, in Matthäus 3, Vers 4, ich lese es vor, wir brauchen das nicht aufzuschlagen, ich denke, wir kennen das alles. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seinen Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Johannes der Täufer lebte zurückgezogen in der Wüste. Menschenmassen schienen nicht so sein Ding gewesen zu sein. Er liebte eher die Einsamkeit, und wir wissen, er mit Kamelfell bekleidet. Ja. Und das ist nicht nur für heute sehr sonderbar, möchte ich sagen, oder speziell, sondern das war es auch für die damalige Zeit. Deswegen wird das hier auch so explizit erwähnt. Ja. Er war eine außergewöhnliche Erscheinung, will damit ausgedrückt werden. Er lebte asketisch, hatte keine hohen Ansprüche an sein Leben. Johannes war aber auch ein Mensch, der sehr direkt gesprochen hatte. Zu einem anderen Anlass wissen wir, dass er die Pharisäer und Sadduzäer mit Schlangenbrut angeredet hat. Also nicht einfach nur Schlangen, sondern Schlangenbrut. So, ihr seid die Ausgeburt der Falschheit, wollte er ihnen damit sagen. Und er hat es ihnen sehr direkt gesagt. Ja. Ihr gebt etwas vor zu sein, das ihr in Wirklichkeit gar nicht seid. Er wird als ein Mann beschrieben, so nehme ich das wahr, der kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er zeigte ganz deutlich und zum Teil mit harten Worten, wo die Menschen an Gott vorbeilebten. Zum anderen sehen wir aber auch, dass es ein Mann mit Autorität war. Wir lesen Matthäus 3, Vers 5, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordans. So, seine deutlichen Worte, die zeigten Wirkung. Seine Erscheinung und seine harten Worte manchmal schreckten die Menschen nicht ab, sondern im Gegenteil, es zog Menschen an. Teilweise standen sie Schlange bei ihm. Und wir, wie sollen wir jetzt leben? Wie sollen wir jetzt unser Leben gestalten? Ja? Werden einige Personengruppen aufgezählt. Johannes verstellte sich nicht, um gut bei den Menschen anzukommen. Er passte sich in seiner Lebensweise, in seinem Kleidungsstil nicht seiner Umgebung an, um die Wahrheit ihnen zu sagen, um sich Gehör zu verschaffen. Er war ehrlich und transparent. Jemand sagte einmal, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hatte, aber er drückte sich so aus, wir haben nur so viel Vollmacht, wie wir Echtheit vor Gott haben. Johannes war echt vor Gott gewesen. Und deswegen konnte er in Vollmacht sprechen. Er war ehrlich zu sich selbst. Er hatte eine gesunde Selbsteinschätzung. Er sagt, ich bin nicht einmal würdig, Jesus die Schuhe auszuziehen. Er war ehrlich zu den Menschen. Er sagte ihnen gerade heraus, was falsch in ihrem Leben läuft. Aber vor allem war er ehrlich vor Gott. Johannes der Täufer war echt. Man wusste, wo man bei ihm dran war. Er verstellte sich nicht. Er gab nicht vor, jemand anderes zu sein. Und gerade weil er diese Autorität ausübte, gerade weil so viele Menschen ihm zuströmten in dem Umland von Jerusalem, blieb das den führenden Männern in Jerusalem nicht verborgen. Ja, das hat die Runde gemacht. Es hat sich rumgesprochen, da ist eine Bewegung im Gange und die konnten das nicht ganz einschätzen, was da vor sich ging. Und genau da steigen wir in unserem Bibeltext ein. Wir lesen, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden und von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um zu fragen, wer bist du? Also die Juden und die führenden Priester, die haben mitbekommen, da ist irgendwas und wir möchten wissen, was da vor sich geht. Die Juden und Priester, die haben auf den Messias gewartet. Ja? Und jedes Mal, wenn so eine Bewegung stattfand, das war nicht die erste Bewegung, wollte man herausfinden, ist das vielleicht die Bewegung, die den Messias ankündigt? Und da gab es ein bestimmtes Protokoll für den Sanhedrin, für diesen Hohen Rat. Und der war in zwei Schritten aufgeteilt. Erstens, zunächst einmal wurden Leute ausgesandt, die das Ganze nur beobachten sollten. Ja, was geht vor sich? Dann kommen sie zurück, erstatten Bericht und dann wurde beraten, ist diese Bewegung ernst zu nehmen oder ist sie unbedeutend? Wenn sie ernstzunehmend ist, wurde eine zweite Delegation losgeschickt, und da sind wir jetzt in diesem Punkt, aber mit dem Mandat, Fragen zu stellen, Einwände hervorzubringen, um diese Bewegung entweder anzunehmen oder abzulehnen. Und deswegen wird das hier auch so deutlich gemacht. Jesus selbst wurde diesem gleichen Untersuchungsprozess unterzogen. Als er den Gelähmten heilte in dem Haus, wo er durchs Dach runtergelassen wird, lesen wir auch, und viele Juden und führende Männer aus Jerusalem waren anwesend. Und dann in den nachfolgenden Kapiteln lesen wir, wie sie anfangen, Fragen zu stellen und ihn herauszufordern. Also das war so eine Untersuchungskommission, die hier hinkommt und ihn jetzt fragt, Johannes, was machst du hier eigentlich, wer bist du, wer gibt dir die Autorität dazu? Und wenn wir jetzt hier um Identitäten sprechen, dann möchte ich hier einen kleinen Einschub mit rein, einen kleinen Exkurs. Wir hatten dieses Thema Identität, wer bin ich, mal in den Jugendbibeltagen behandelt, vor 2 Jahren, glaube ich. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht, wir alle müssen uns fragen, wer bin ich eigentlich, woher komme ich, wohin gehe ich? Das sind grundlegende Fragen jedes Menschen. Und ich möchte einfach nur so viel sagen, wenn wir uns mit der Frage der Identität beschäftigen, dann haben wir es immer wieder mit einer Beziehungsfrage zu tun. Was meine ich damit? Gott selbst ist ein Beziehungswesen. Ja? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater liebt den Sohn und der Sohn ehrt und liebt den Vater durch den Heiligen Geist. Er ist ein Beziehungswesen in sich selbst. Und weil Gott uns Menschen geschaffen hat, sind auch wir Beziehungswesen durch und durch. Und unsere Identität hängt ganz stark damit zusammen, wo wir herkommen. Was ist unsere Herkunft? Von wem stamme ich ab? Wir alle, die wir hier sitzen, sind durch die Beziehung zweier Menschen entstanden. Und wir merken, ohne Beziehung kein Leben. Unsere Eltern prägen uns wie kein anderer Mensch in unserem Leben. Sie sind der Beweis, woher wir kommen. Sie geben uns unseren Namen. Sie geben uns unseren Nachnamen. Sie sagen uns, wer wir sind. Und das ist mein Punkt. Wir können diese Frage, wer wir sind, nicht selbst beantworten. Jemand muss uns sagen, wer wir sind. Ich sage meinen Kindern, wer sie sind. Mein Vater hat mir gesagt, wer ich bin. Mein Opa hat meinem Vater gesagt, wer er ist und so weiter. Und das geht zurück bis zu Adam und Eva. Und dann haben wir Gott. Und Gott sagt, Adam, ich habe dich geschaffen. Adam ist dein Name, du bist ein Mann, das ist deine Verantwortung, das sind deine Aufgaben. Und du heißt Eva. Du bist eine Frau und das sind deine Aufgaben. Gott hat ihnen gesagt, wer sie sind. In dieser Beziehung sollen sie von nun an, also in der Beziehung zu Gott, sollen sie von nun an in dieser Welt leben und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und ich hoffe, ihr könnt in diesem ganz kurz zusammengefassten verstehen, was ich damit meine. Wenn wir über Identität sprechen, haben wir es immer wieder mit einer Beziehungsfrage zu tun. Woher komme ich? Und jetzt fragen Sie hier Johannes. Johannes, wer bist du? Und seine Antwort fällt nicht so aus, wie man es erwarten würde. Er fängt nicht an, große Worte zu machen, seinen Lebenslauf vorzulesen. Ich lebe in der Wüste, ich habe so und so viele Nachfolger, jeden Tag kommen mehr dazu, ich habe Autorität und. Könnte er alles sagen. Aber das macht er nicht. Er antwortet darauf, indem er sagt, wer er nicht ist. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Aber Johannes wusste, mit welcher Intention diese Männer aus Jerusalem gekommen sind. Er kannte das auch. Er wusste, das ist eine Untersuchungskommission. Und er sagt, pass auf den, den ihr sucht, ich bin es nicht. Ich bin nicht der Messias. Aber damit geben sie sich nicht zufrieden. Sie wollen wissen, wer bist du dann? Bist du vielleicht Elia? Er sagt, nee, bin ich auch nicht. Dann vielleicht der Prophet? Nein, bin ich auch nicht. Und sie werden so ein bisschen ungeduldig, sie sind ein bisschen frustriert. Dann sag uns doch jetzt einfach, wer bist du? Johannes war ein Mensch wie wir, das müssen wir uns immer wieder ganz bewusst machen. Er hatte die gleichen Versuchungen wie wir. Er hatte die gleichen Kämpfe im Leben wie wir. Und er hatte wahrscheinlich auch das gleiche Geltungsbedürfnis wie jeder Mensch von uns, etwas zu sein, das in ihm drin steckte. Denn wie oft hören wir vielleicht Komplimente in unserem Leben? Du bist ein guter Handwerker. Du singst wunderschön. Du hast wirklich Stil, dich zu kleiden oder deine Wohnung und dein Haus einzurichten. Du hast eine außergewöhnliche Begabung. Das sind andere Menschen, die uns sagen, wie wir sind. Nichts gegen Komplimente, aber wenn wir nicht aufpassen, dann kann es gut sein, dass wir uns anfangen, über die Komplimente anderer Leute zu identifizieren. Ich bin gut in dem, was ich mache. Das bin ich, das ist meine Identität. Ich bin ein guter Handwerker, ich bin ein guter Sänger. Ich hoffe, ihr könnt diesen Gedanken nachvollziehen. Jetzt sagen sie aber, du bist der Elia vielleicht. Und er sagt aber auch, nein, das bin ich auch nicht. Dabei sagt Jesus ja, Elia ist schon gekommen. Ja, er sagt also über Johannes, das ist der Elia. Er soll in der Kraft des Elias kommen. Und er hätte jedes Recht wahrscheinlich dazu gehabt zu sagen, ja, ich bin der Elia. Jesus oder der Messias selbst, nein, das bin ich nicht. Ja, das ist klar, keiner von uns sagt Jesus. Aber so ein kleiner Elia steckt vielleicht in jedem von uns drin, wo wir uns groß machen wollen, wo wir etwas sein wollen. Aber auch da fällt Johannes nicht auf diese Antwortoption herein. Er sagt, nein, definitiv, der bin ich nicht. Und man könnte darin einen Widerspruch sehen in der Bibel. Die Bibel widerspricht sich. Jesus sagt, er ist Elia. Er sagt, er ist es nicht. Aber ich sehe das so. Wenn Leute fragen, wer ist Daniel, also ich, dann könnte die Antwort so lauten, ah, der kommt aus Pforzheim, das ist ein Schwabe. Fragt man andere Leute, sagen die, nee, der ist im Rheinland geboren, das ist ein Rheinländer. So, wenn ihr mich fragt, trifft keines von beiden zu. Ja, ich bin kulturell und von meiner Familie irgendwo zwischen den Welten. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin mehr deutsch, aber richtig Ausländer bin ich auch nicht, irgendwie dazwischen. Und ich stelle das immer wieder fest, Menschen können mich manchmal schwer einsortieren. Bist du Deutscher? Ja, schon. Ja, aber wir merken, so diese Identitätsfragen hat wieder ganz viel damit zu tun, wo komme ich her, was für Beziehungen habe ich? Und es ist nicht ein Widerspruch, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung von Elia, von Johannes. Johannes identifiziert sich einfach nicht als Elia oder der Prophet. Johannes ist sich seiner eigenen Schwachheit bewusst. Er weiß, dass in ihm ein Geltungsbedürfnis schlummert, das alles zerstören kann. Er weiß, seine Persönlichkeit hier ist absolut nicht entscheidend. Er weiß, wen diese Menschen wirklich brauchen. Es ist der Messias. Es ist Jesus, den sie brauchen. Und er weiß auch, wenn er nur anfängt, ein kleines bisschen über sich selbst zu erzählen, lebt er an seiner Bestimmung, an seiner Identität vorbei. Und die Menschen um ihn herum, die ihm zuhören, die ihm zustreben, sind alle verloren. Und deswegen hier diese ungewöhnliche Antwort von Johannes, wenn er sagt, ich bin nicht, den er sucht. Schlussendlich verneint Johannes alle Antwortenoptionen. Alles, was ihr von mir gehört habt oder denkt, dass ich sei, ich bin es nicht. Und die Gesandten frustriert. Wer bist du dann? Und dann kommt Johannes Antwort. Und ich finde, je länger ich darüber nachdenke, desto genialer finde ich diese Antwort, die Johannes hier gibt. Denn Johannes identifiziert sich nicht darüber, was andere Menschen über ihn sagen oder denken, sondern er identifiziert sich über seine Beziehung zu Gott. Und er zitiert Jesaja, und das möchte ich mit euch gemeinsam mal aufschlagen. Wir kommen um dieses Kapitel nicht herum. Jesaja 40, steht das ursprünglich drin. Und das sind die Verse 3 bis 5. Jesaja 40, 3 bis 5. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was ungleich ist, soll gerade und was hügelig ist, soll zur Ebene werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Lebendige miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es gesagt. So, das ist die Antwort, die Johannes auf die Frage gibt, wer bist du? Und er stellt sich als eine Stimme eines Rufenden vor. Noch nicht mal als Rufender selbst, sondern nur als seine Stimme. Eine Stimme können wir nicht sehen. Wir können sie nicht greifen. Wir können sie nicht festhalten. Und wenn sie aufhört zu sprechen, dann ist diese Stimme wieder weg. Sie ist nicht Existenz. Und dennoch, was diese Stimme sagt, die Worte, die sie ausspricht, bleiben. Diese Worte entfalten Wirkung. Und wenn diese Worte von Gott kommen, dann bringt das immer Leben hervor. Dann sind das immer lebendige Worte. Und diese Stimme, die nicht Existenz ist, die nicht greifbar ist, die kündigt einen König an. Und hier gebraucht Jesaja ein Bild, das früher geläufig ist, für uns heute nicht mehr so sehr. Und zwar ist es so, wenn der König kam in eine Stadt, dann wurden Leute vorausgesandt, ein Herold, der ankündigt, passt auf, Leute, macht euch fertig, der König kommt in eure Stadt. Und oft türmte sich Müll und Unrat vor der Stadt, wurde wahllos weggeworfen. Straßen wurden nicht instand gesetzt, weil das einfache Volk sie nur benutzte. Und genau das sagt er, bringt die Straßen in Ordnung. Räumt den Müll vor eurer Stadt weg. Der König will jetzt bei euch einziehen. Macht diese Straßen gerade, füllt die Schlaglöcher aus, tragt Berge von Müll ab. Diese Straße soll gerade sein, dass dieser König aller Könige in eure Stadt reinkommen kann. In anderen Worten, Jesus möchte auf deine und meine Herzensstraße einziehen. Wir müssen die Sünde, der ganze Müll, der sich vor diesem Herzen auftürmt und diesen Weg versperrt, wir sollen ihn wegräumen. Jesus möchte selbst in unser Herz einziehen. Und das ist der Gott, den Johannes hier vorstellt. Ein Gott, in diesem Kapitel wird das deutlich, der sich wie ein Hirte um seine Schafe kümmert, der als ein mächtiger Herrscher vorgestellt wird. Wenn wir das mal in Ruhe durchlesen können, ist das so gewaltig, dieses Kapitel. Er ist ein Schöpfer. Ganz viele Fragen werden gestellt. Wer hat das Meer mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat die Berge gewogen? Und darauf gibt es keine Antworten, sondern diese Antwort ist klar, wer das ist. Er ist der Allmächtige, ihm geht kein einziger Stern verloren. Er ist allwissend, bei ihm finden wir Erkenntnis, bei ihm werden wir weise. Er ist der König der ganzen Schöpfung des Universums. Er ist der König aller Könige. Und dann zum Schluss, Vers 28, kennen wir alle, ist uns sehr bekannt. Da heißt es, begreifst du nicht? Hast du es denn nicht gehört? Und da haben wir wieder diesen Widerhall der Stimme. Eine Stimme können wir hören. Und der Jesaja fragt hier, hast du es nicht gehört? Hast du es immer noch nicht begriffen, wer Gott ist? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, wird nicht müde noch matt sein. Seine Weisheit ist unergründlich. Sind wir nicht im Alltag oft müde und matt? Sind wir nicht manchmal im Alltag am Ende mit unserer Weisheit? Wie geht's jetzt weiter? Gottes Wort möchte uns heute Abend wieder daran erinnern. Hast du es nicht gehört? Hast du es immer noch nicht begriffen? Er gibt den Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die Menschen damals haben auf Gott gewartet. Sie konnten es kaum erwarten, der Messias. Wann kommt er endlich? Sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Und mit dieser Antwort möchte Johannes ihnen sagen, ich bin niemand. Ich bin nur die Stimme, die den König ankündigt. Ich bin nur sein Herold. Ich bin nur sein Wegbereiter. Dieser König, von dem ich euch erzähle und auf den ihr wartet, er ist es, der euch von euren Sünden retten wird. Räumt den Müll vor eurer Herzenstür auf, damit dieser König in euer Herz einziehen kann. Das ist der Gott, den Johannes ihnen vorstellen will. Ein Gott, der auf uns aufpasst, der uns nicht aus den Augen verliert, der genau weiß, was wir gerade brauchen. Ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, der selbst Mensch wurde, um mitten unter uns zu sein. Johannes sagt das in dem Text, den wir gelesen haben, er ist mitten unter euch, aber ihr kennt ihn nicht. Gott wurde Mensch. Wer ich bin, ist völlig egal, sagt Johannes. Und das gilt für jeden von uns heute Abend auch hier. Worauf es ankommt, ist Jesus Christus, der König aller Könige, vor dem einmal jeder Mensch sein Knie beugen wird. Er ist es wert, diese Straße zu unserem Herzen aufzuräumen, auszubessern, dass dieser König Jesus Christus in unser Herz einziehen kann. Johannes fühlt sich so unwürdig, so niedrig neben diesem König, dass er sagt, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Und wir müssen verstehen, jemandem die Schuhe auszuziehen oder die Füße zu waschen, so wie Jesus es gemacht hat, war eine der niedrigsten Sklavenarbeiten, die man einem Sklaven geben konnte. Das war das Erniedrigste. Es gab ausländische Sklaven, es gab jüdische Sklaven. Und von einem jüdischen Sklaven durftest du selbst das nicht verlangen. So abwertend war diese Arbeit. Und Johannes sagt, nicht mal das kann ich für meinen Meister tun. Sogar dafür bin ich so unwürdig. Weil ich weiß, was in meinem Herzen ist. Weil ich weiß, was er für mich getan hat. Ich bin nur die Stimme. Aber all das wollen die Pharisäer überhaupt nicht hören. Es ist ihnen völlig egal, was er versucht, ihnen zu sagen, was für Hinweise er ihnen gibt in Jesaja 40. Denn sie wussten genau, was dort steht. Denn gleich im nächsten Vers werden die Fragensteller selbst näher beleuchtet. Johannes nimmt sich Zeit, auch ihre Identität zu klären. Und festzuhalten, die Gesandten dieser Untersuchungskommission, sie gehörten zu den Pharisäern. Pharisäer war eine der strengsten Sekten im jüdischen Glauben. Sie waren dafür bekannt, das Gesetz Gottes in- und auswendig zu kennen und jedes i-Tüpfelchen in ihrem Leben umzusetzen. Aber in Wahrheit waren viele von ihnen Heuchler. Sie versuchten religiös zu erscheinen, also geistlich zu wirken, aber eigentlich lebten sie in Sünde. Und sie wollten wissen, sie stellen einfach weiter Fragen, sie lassen das gar nicht auf sich wirken. Wenn du weder Elia noch der Messias noch der Prophet bist, wer gibt dir dann die Autorität, hier zu taufen? Wer hat dich bevollmächtigt? Sie hatten kein Ohr für den Messias, kein Auge dafür, für den Retter der Welt, der mitten unter ihnen ist. Johannes sagt ihnen, er ist mitten unter euch, aber ihr kennt ihn nicht. Und damit kommen wir zu unserer vierten und letzten Frage. Was will dieser Text uns sagen? Wer bin ich? Wenn wir jetzt all diese Persönlichkeiten betrachten, müssen wir auch das uns selbst fragen. Und ich möchte hinzufügen, wer bin ich wirklich? Diese Frage können wir ganz leicht beantworten, indem wir sagen, ich heiße so und so, mein Nachname, mein Geschlecht, meine Herkunft, Familienstand und. Aber was sagt das alles über mich aus? Was sagt das über mich aus, wenn ich Kamelfell trage oder Heuschrecken esse? Was sagt das über meine Persönlichkeit aus? Ob ich Jude bin oder Deutscher? All diese Begriffe sind austauschbar. Was macht meine Persönlichkeit aus? Was ist meine Essenz? Sind wir das, was Menschen über uns sagen? Sind wir das, was wir selbst von uns halten? Du bist so geschickt. Du bist so talentiert. Du hast recht. Du bist groß, stark und schön. Bin ich das, wenn Leute mir das sagen? Vielleicht bekommen wir aber genau diese Rückmeldung nicht von unseren Mitmenschen und sagen genau das Gegenteil. Sie sagen, hey, du bist total ungeschickt. Du kannst das nicht, du liegst falsch, du bist klein, dumm und schwach. Sind wir das dann? Definieren wir uns darüber, wer wir sind, darüber, was andere Menschen von uns sagen, halten oder denken? Und diese Frage ist gerade in unserer Zeit extrem wichtig, nicht nur bei den jungen Leuten, sondern bei jedem von uns. Wir alle haben Geltungsbedürfnisse, wir alle möchten etwas sein. Es ist uns nicht egal, was die Menschen über uns denken, und oft führt es dazu, dass wir uns manchmal ein wenig verstellen, um besser anzukommen. Manchmal ganz unbewusst, manchmal steckt keine böse Absicht dahinter. Johannes identifiziert sich nur über seine Beziehung zu Gott. Er hatte einen Auftrag, und den hatte er klar im Fokus. Er ist geschaffen, zur Herrlichkeit Gottes zu leben und zu wirken. So wie wir alle übrigens. Und ich möchte das verdeutlichen, indem wir mal Epheser 1, Vers 5 aufschlagen. Denn Epheser, die ersten Verse im ersten Kapitel, sprechen ganz viel von der Identität unserer Persönlichkeiten. Und ich möchte mal das nach der neuen Genfer Übersetzung lesen, weil ich das einfach sehr schön, sehr aktuell finde. Aber ihr könnt es mal in eurer Übersetzung mitlesen. Epheser 1, Vers 5. Von allem Anfang an, also von Anfang an, als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er uns dazu bestimmt, uns Menschen durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er das beschlossen. Unsere Identität ist in Jesus Christus. Er hat uns geschaffen. Wir sind seine Kinder. Das ist unsere Bestimmung. Und wir sollen in dieser Beziehung zu Jesus in dieser Welt leben. Manchmal erleben wir das in unserem Alltag, dass Kinder sich von ihren leiblichen Eltern abwenden und sagen, du bist nicht mehr mein Vater, du bist nicht mehr meine Mutter. Und das hat Gründe. Aber nur weil sie das sagen, heißt es das ja nicht. Die Ähnlichkeit zu ihren Eltern, die DNA beweisen es. Es sind trotzdem ihre Eltern, egal was sie sagen. Und genauso wenden die Menschen sich manchmal von Gott ab und sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun. Gott ist nicht mein Vater. Gott hat mich nicht geschaffen. Aber wisst ihr, all unser Wesen, alles was wir sind, Gottes Fingerabdruck ruht auf uns. Ganz egal, ob wir Gott als Vater annehmen oder nicht, wir stammen von ihm ab. Wir sind eigentlich seine Kinder, aber wir leben an dieser Bestimmung als Menschen oft vorbei. Und ich möchte noch eine Frage hinzufügen. Vers 26 lesen wir das. Er ist mitten unter euch, aber ihr kennt ihn nicht. Kennst du Jesus? Wenn ich wirklich verstehen will, wer ich bin, dann muss ich zuerst Jesus kennenlernen. Nur Jesus kann mir sagen, wer ich bin. Wisst ihr, Paulus hatte eine ganz klare Vorstellung, wer er ist. Hebräer von Hebräern, Stamm Benjamin, Pharisäer, beschnitten am achten Tag. Ich habe alles bis ins i-Tüpfelchen befolgt, was das Gesetz sagt. Ich weiß, wer ich bin. Und dann trifft er auf Jesus. Und er kennt ihn nicht. Er fragt, Herr, wer bist du? Und dann lernt er diesen Herrn kennen. Und er lernt sich selbst nochmal neu kennen. Er lernt seine eigentliche Identität kennen. Er versteht, wer er jetzt ist. All das, was er früher gedacht hätte, dass er sei, achtet er von nun an nur noch für Dreck. Es ist alles unwichtig. Es geht nur um Jesus. Und deswegen diese alles entscheidende Frage, nicht nur für heute Abend, sondern für unser ganzes Leben. Kennst du Jesus? Wisst ihr, ich habe gute Freunde und Cousins von früher. Und wir waren echt dicke gewesen. Wir haben so viel gemacht, wir kannten uns so gut. Und wenn du mich fragst, kennst du den und den und den Freund und den Cousin? Dann sage ich, ja klar kenne ich den. Wir haben so viel zusammen gemacht. Aber mittlerweile sind 15 Jahre bestimmt vergangen, wo ich von vielen von ihnen nur noch ganz wenig Kontakt habe. Und manche von ihnen habe ich gar keinen Kontakt mehr. Wie gut kenne ich diese Leute tatsächlich? Wir haben mal eine Beziehung zu Jesus geschlossen. Die war so eng gewesen. Unser Herz brannte für ihn. Wie intensiv ist diese Beziehung zu Jesus heute noch? Ist diese Beziehung vielleicht abgekühlt? Hat diese Beziehung Risse bekommen? Lernen wir ihn immer noch besser kennen? Haben wir eine klare Vorstellung davon, wer wir sind? Wie lang liegt unser letztes Erlebnis mit Jesus zurück, das wir hatten? Bei all dem dürfen wir eins nicht vergessen. Jesus kennt uns, auch wenn wir Jesus nicht kennen oder nicht so gut kennen. Jesus kennt uns. Er kennt dich und mich mit unseren Gaben, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Bleiben wir in dieser Beziehung zu Jesus, der unseren wirklichen Wert und unsere Persönlichkeit definiert. Vor ihm brauchen wir uns nicht zu verstellen. Bei ihm können wir echt sein. Wir brauchen uns nicht als jemand anderes auszugeben. Kennen wir ihn? Wissen wir, wer er ist? Ist uns bewusst, was er für uns getan hat? Wie gerne auf dieser Straße dieser Herzenskönig in unser Herz einziehen möchte. Und ich finde, er ist ein so höflicher König. Er drängt sich niemals auf. Er kündigt sich an. Er sagt, ich komme, bist du bereit? Lasst uns auf diese Stimme hören, die durch Jesaja fast 2800 Jahre später immer noch erklingt. Immer wieder sind es andere Stimmen gewesen. Die Person, die es sagt, ist nicht entscheidend. Es sind die Worte, die ausgesprochen wurden. Es sind die Worte, die hier stehen, die wir laut vorlesen. Johannes stellte sein Leben in den Dienst Gottes. Sein Leben war darauf ausgerichtet, den vorzustellen, den die Welt braucht, ihren Retter. Jesus Christus. Seine Mission war es, die Menschen auf den vorzubereiten und hinzuweisen, der nach ihm kommt. Ist ja eine junge Frau, die mal im Sterben lag. Die sagte einmal, ich wünschte, Jesus könnte mein Leben nehmen und das zu einem Zeugnis für sich selbst machen. Genauso stellt sich Johannes vor. Und ich muss mich selbst fragen, wie stelle ich mich vor in meinem Leben? Stelle ich mich mit meiner Art, wie ich rede, wie ich denke, wie ich fühle, so vor, dass Jesus geehrt wird? Lebe ich zu seiner Bestimmung? Ich selbst, völlig bedeutungslos. Es geht um etwas viel, viel Größeres. Und ich glaube, dass das auch heute Abend unser Wunsch, unser Gebet ist für unser Leben. Herr, nimm mein Leben und lass es zu einem Zeugnis für dich selbst sein. Lass all meine Wünsche, all mein Geltungsbedürfnis in den Hintergrund treten. Lass mich abnehmen, dass du zunehmen kannst und mehr Gestalt in meinem Leben findest. Amen.